Hier ist Gesund und bunter, der Podcast aus dem Gesundheitsamt Dortmund mit Jennifer Beck und Katharina Rodolfi.
Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten können Krankheiten hervorrufen, zum Beispiel Atemwegs- oder Durchfallerkrankungen. Manche von ihnen sind meldepflichtig. Der Schutz vor solchen Erkrankungen gehört zu den Aufgaben der Abteilung Infektionsschutz im Gesundheitsamt.
Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast und herzlich willkommen Anja Benninghoff, Leiterin des Infektionsschutzes im Haus. Anja, Infektionsschutz, das ist ja ein Thema. Ich glaube, seit der Corona-Pandemie wird der Infektionsschutz am allermeisten mit dem Gesundheitsamt verbunden. Möchtest du uns vielleicht mal erzählen, was in eurer Abteilung noch so alles gemacht wird?
Ja, erstmal hallo, auch von meiner Seite. Der Infektionsschutz ist, wie du schon gesagt hast, seit Corona so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Wir machen auch heute noch das Verfolgen von Erkrankungen und telefonieren viel mit Bürgern. Wir haben aber auch eben noch ganz viele andere Aufgaben. Dazu gehören zum Beispiel die Überwachung und Betreuung von Krankenhäusern rund um die Infektionshygiene oder auch von Erkrankungen, wenn es zum Ausbruchsgeschehen kommt. Ähnliches gilt für die Senioreneinrichtungen. Auch die Rettungswachen werden von uns betreut. Und wir sind natürlich auch für Bürger da, die in verschiedenen Bereichen rund um Infektionsschutz Fragen haben.
Ich habe jetzt schon ganz viele Fragen. Es hört sich spannend an. Kannst du mal erzählen, also wenn es um Infektionskrankheiten geht und ihr immer noch hinter Personen hinterher telefoniert, was sind das für Krankheiten?
Die Grundlage für unser Handeln ist das Infektionsschutzgesetz und in diesem sind ganz viele Erreger genannt, wo es wichtig ist, dass wir Kontakte verfolgen und auch diejenigen, die betroffen sind, kontaktieren. Es geht letztendlich immer darum, eine Weiterverbreitung von Erregern und Erkrankungen zu minimieren oder zu vermeiden.
Das sind die sogenannten meldepflichtigen Erkrankungen, ne? Das heißt, wenn ich wegen irgendwelcher Symptome zum Arzt gehe, fühle mich nicht wohl und er stellt fest oder sie stellt fest, oh, das ist, was wäre das zum Beispiel?
Zum Beispiel Röteln oder Windpocken.
Dann sagt er mir, das ist die und die Erkrankung und sie gehen jetzt nach Hause, begeben sich in eine Quarantäne und der Arzt oder die Ärztin leitet das dann ans Gesundheitsamt weiter, weil es eine meldepflichtige Krankheit ist.
Es gibt bestimmte Personenkreise, die sozusagen in dem Gesetz auch festgelegt sind, die an uns zu melden haben. Dazu gehören zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen, da gehören Labore dazu, da gehören auch Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten dazu. Und wenn diesem Personenkreis bekannt wird, dass es sich um eine meldepflichtige Erkrankung handelt, dann müssen diese Personen an uns melden.
Und dann ruft ihr die erkrankte Person zu Hause an?
Richtig, genau. Also verbunden damit ist immer auch eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme. In aller Regel sind es Telefonnummern, sodass wir die betroffenen Personen erreichen können oder eben deren Erziehungsberechtigte, wenn es sich um Kinder handelt. Wir nehmen Kontakt auf, befragen sie nach vielen verschiedenen Dingen, zum Beispiel welche Beschwerden, welche Symptome sie haben, seit wann sie die haben. Bei vielen Erkrankungen ist auch wichtig, mit wem sie dann noch Kontakt hatten im Anschluss oder vor Beginn der Erkrankung, je nachdem, um welche Erkrankung es sich handelt, ist man manchmal auch schon vor Ausbruch der Symptome ansteckungsfähig. Wir führen das alles zusammen und müssen dann bewerten, wie wir mit der Situation weiter umgehen. Es gibt bestimmte Erkrankungen, wo zum Beispiel es ein Betretungsverbot gibt für Gemeinschaftseinrichtungen oder den Einsatz im medizinischen Bereich.
Also ihr seid dann nicht dafür da, um zu gucken, also schon auch vielleicht zu fragen, wie geht's der Person, aber das macht in erster Linie dann die Ärztin oder der behandelnde Arzt. Und ihr schaut, dass eben die Krankheiten sich nicht noch weiter verbreiten und guckt, wer hatte alles Kontakt und wen muss man noch erreichen und welche Maßnahmen muss man ergreifen, damit sich das nicht weiter ausbreitet.
Ja, genau, richtig. Also letztendlich ist das Kümmern um den Patienten immer in der Aufgabe in aller Regel des Haus- oder des Kinderarztes. Natürlich fragen wir auch, wie es den Menschen geht, weil dafür sind wir nicht nur Behörde, sondern auch Menschen. Das machen wir auch. Aber letztendlich ist es genauso, wie du gesagt hast, dass wir letztendlich die Verfolgung übernehmen müssen, um eine Weiterverbreitung möglichst zu verhindern.
Kann man denn sagen, welche Krankheiten da besonders große Rolle gespielt haben, jetzt außer Corona in den letzten Jahren?
Also in diesem Jahr war sicherlich einer der wichtigsten Faktoren die Zahl unserer Masernerkrankten, denn wir hatten seit Frühjahr diesen Jahres viele Masernerkrankungen, zuvor 4 Jahre lang nicht eine einzige. Und seit April hat sich eine Häufung von Masernfällen bei uns in Dortmund gezeigt, wo wir dann wirklich aktiv werden mussten, weil es sich bei Masern eben um eine schwere Erkrankung handelt.
Was gibt es sonst noch für Erkrankungen, die meldepflichtig wären?
Da gibt es eine ganze Reihe von Erkrankungen. Was zum Beispiel wichtig ist, ist eine Erkrankung, die durch Meningokokken hervorgerufen wird, die sogenannte Meningokokkenmeningitis. Wenn wir da eine Meldung bekommen, sind wir auch ganz wachsam und müssen sofort handeln, egal welche Uhrzeit es ist, weil da ist es ganz wichtig, weitere Erkrankungen zu verhindern, weil es eine schwerwiegende Erkrankung ist.
Also gibt es bei euch auch immer eine Rufbereitschaft?
Prinzipiell sind wir von montags bis freitags zu den Dienstzeiten zu erreichen. Aber wenn so eine Meldung 5 Minuten vor Feierabend kommt, dann haben wir keinen Feierabend. Dann legen wir los. An den Wochenenden, also von Freitagmittag bis Montagmorgen, hat immer ein Arzt, eine Ärztin des Gesundheitsamtes Rufbereitschaft, sodass wir wirklich 7 Tage die Woche erreichbar sind. Und einer der Gründe ist auch die, dass wir auch am Wochenende zum Beispiel die Nachverfolgung einer Meningokokkenerkrankung durchführen.
Ja, Anja, du hattest erzählt, dass auch die Überwachung von den Pflegeeinrichtungen und von den Krankenhäusern ein anderer wichtiger Punkt ist, der jetzt mit der Nachverfolgung erstmal nichts zu tun hat. Kannst du uns mal erzählen, was du oder was ihr als Abteilung da genauso zu tun habt?
Wir sind verpflichtet, dass wir uns um die Infektionshygiene in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kümmern. Dazu gehört, dass wir einmal jährlich sowohl jedes Krankenhaus als auch jede stationäre Pflegeeinrichtung in der Stadt begehen. Das heißt, wir vereinbaren im Vorfeld mit der Einrichtung einen Termin, suchen die Einrichtung auf, besprechen dann vor Ort, was gibt es Besonderes. Zum Beispiel gab es bauliche Veränderungen, gibt es personelle Veränderungen, Engpässe, insbesondere was die Betreuung der Hygieneaspekte betrifft, zum Beispiel im Pflege- oder ärztlichen Bereich. Wir fragen, ob bestimmte gesetzliche Vorgaben erfüllt worden sind. Zum Beispiel müssen die Krankenhäuser eine Hygienekommission einrichten, ob diese getagt hat, ob bestimmte Sachen in dieser Hygienekommissionssitzung besprochen worden sind, entschieden worden sind, verändert worden sind. Es gibt bestimmte Dokumentationspflichten, die die Krankenhäuser haben. Die schauen wir uns vor Ort an. Und noch viele andere Aspekte. Im Anschluss schauen wir uns stichprobenartig das ganze Haus an. Das heißt, wir schauen uns in aller Regel 1-2 Stationen an. Wir schauen uns zentrale Bereiche an, wie zum Beispiel eine Notfallambulanz. Wir gucken uns Reinigungsräume an, Umkleiden, um eben einen Eindruck vom Haus zu gewinnen und entscheiden dann vor Ort aufgrund dessen, was wir gesehen haben, ob wir uns noch weitere Bereiche anschauen. In aller Regel haben wir auch einen Schwerpunkt, sodass wir uns in einem Jahr bestimmte Dinge in den Häusern anschauen. Dieses Jahr haben wir uns zum Beispiel rund um die Reinigungssituation, die entsprechenden Räumlichkeiten und Abläufe angeschaut. Ähnliches gilt für die Pflegeeinrichtungen. Die suchen wir auch einmal im Jahr auf. Der Ablauf ist sehr ähnlich.
Mich würde mal interessieren, wo du gerade erzählt hast, ihr geht in die Einrichtungen vor Ort. Wenn ich jetzt irgendwo in eine Einrichtung gehe, dann kann ich auch nur sagen, hier an der und der Ecke ist es vielleicht ein bisschen schmuddelig oder dreckig oder unaufgeräumt. Aber wonach guckt ihr genau? Kann ich mir das vorstellen? Ihr geht dann auch rum und nehmt kleine Pröbchen.
Genau, also Pröbchen nehmen wir in aller Regel nicht. Wir gucken uns die Bereiche nach verschiedenen Gesichtspunkten an. Da gehört zum Beispiel dazu, sind ausreichend Desinfektionsspender vorhanden, zum Beispiel auch sehr patientennah, weil die Erfahrung zeigt, nur alles, was man im Blick und im näheren Bereich hat, wird auch für sinnvoll genutzt. Und die Handyhygiene zum Beispiel ist ein großes Thema, wo es möglich ist, weitere Infektionen und Übertragung von Keimen zu vermeiden, wenn man denn regelmäßig seine Hände desinfiziert. Wir gucken danach, ob bestimmte Lagerungssituationen in Ordnung sind, sprich, es dürfen keine Sachen, die nah am Patienten verwendet werden, lange Zeit offen gelagert werden. Auf dem Boden sind viele Keime, deswegen sollte Bodenlagerung vermieden werden. Das sind so spezielle Sachen, wo wir nachgucken.
Und wahrscheinlich habt ihr im Gespräch dann auch raus, dass ein Konzept nicht nur auf dem Blatt Papier existiert, sondern dass tatsächlich auch, dass so ein Konzept ja auch gelebt wird, ne? Wenn ihr nach bestimmten Abläufen fragt.
Richtig, genau. Das Wort Abläufe ist das Entscheidende. Mhm. Also es ist so, dass man natürlich, wenn man in einen Raum reinkommt, erstmal nur die Ist-Situation sieht. Aber oftmals ist es eben entscheidend, wie sind Abläufe, wie gehen Personen mit bestimmten Sachen um. Und da kommen wir eben auch mit den Mitarbeitenden oft ins Gespräch und fragen nach den Abläufen. Das ist immer ganz wichtig.
Sehr gut. Jetzt hast du eben auch gesagt, ihr seid auch für den Rettungsdienst zuständig.
Bei den Rettungswachen ist auch die Infektionshygiene für uns das entscheidende Schlagwort. Das heißt, der Kollege geht zu den Rettungswachen, schaut sich dort die Situation an, ähnlich wie bei Krankenhäusern, Altenheimen oder eben Kitas, Schulen und schaut, dass dort infektionshygienisch alles in Ordnung ist.
Während der Corona-Pandemie kannte man das, dass gelegentlich in Einrichtungen auch mal es zu Ausbruchsgeschehen kommen kann. Also, dass mehrere Leute gleichzeitig diese Erkrankung haben. Eltern, die Kita-Kinder haben, die kennen das sicherlich auch, dass da immer irgend so ein Zettel hängt. Wir haben jetzt hier gerade ansteckende Bindehautentzündung, Läuse, was auch immer. Ja, wie geht ihr damit um?
Ja, es ist also so, dass bestimmte Situationen eben auch da meldepflichtig sind. Und sobald wir davon Kenntnis bekommen, nehmen wir mit der Einrichtung Kontakt auf, klären die Situation, wie viele Kinder sind betroffen, wie schwer sind die Symptome. Die Einrichtungsleitungen wissen meistens sehr gut durch die Eltern Bescheid. Die Eltern sind ja auch verpflichtet, bei bestimmten Erkrankungen der Einrichtungsleitung, ob es Kita oder Schule ist, zu berichten, welche Erkrankungen das Kind hat. Und dann begleiten wir für die ganze Zeit des Ausbruchs die Einrichtung, geben Hinweise, was bei dieser Art der Erkrankung im Besonderen zu beachten ist, welche Hygienemaßnahmen durchzuführen sind, wann erkrankte Kinder wieder die Einrichtung besuchen dürfen und so weiter. In aller Regel werden die Einrichtungen ja auch im Vorfeld schon von uns begangen. Das heißt, auch da sind wir regelmäßig im Kontakt. Nicht jede Kita ist jedes Jahr von uns zu begehen. Das ist gar nicht möglich. Aber wir sind immer wieder in den Einrichtungen vor Ort und schauen schon im Vorfeld danach, welche Sachen sind aus hygienischer Sicht schwierig und empfehlen da die Anpassungen, dass eben nicht so viele Keime in den verschiedenen Ecken des Kindergartens zu finden sind.
So viel, wie ihr auch rausgeht, wie groß ist eigentlich die Abteilung? Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr?
Also wir haben im Moment 29 Mitarbeitende. Die teilen sich auf verschiedene Teams auf. Das eine ist der allgemeine Infektionsschutz mit unseren Hygienekontrolleuren etc. Wir haben ein Team Trinkwasser- und Umweltmedizin. Wir haben ein Team STI, sprich sexuell übertragbare Erkrankungen, Prostitutionsschutzberatung.
So, 29 hört sich erstmal okay an, ist eine ganze Menge, aber ist das ausreichend, um eure Arbeit zu bewältigen?
Also in der Tat ist es so, dass 29 extrem viel ist im Vergleich zu der Zeit von vor Corona. Da waren wirklich nur eine Handvoll Mitarbeitenden in der Abteilung. Insofern für die jetzigen Bedarfe ist das erstmal völlig in Ordnung. Wir können unsere Pflichtaufgaben vollumfänglich ausfüllen. Das heißt, alles, wo wir vom Gesetz her verpflichtet sind, was wir tun müssen, sprich Begehungen, Verfolgung von Erkrankungen etc. Und wir haben sogar die Möglichkeit, uns jetzt verschiedenen Projekten zu widmen, um mehr in der Präventionsarbeit zu leisten, sprich in der Aufklärung, wie schützt man sich am besten vor Erkrankungen und so weiter.
Wir haben zwei Bereiche schon vorgestellt aus dem Infektionsschutz, nämlich den Bereich der Umweltmedizin mit dem Thomas Deiseroth. Da haben wir ein Interview geführt zum Thema Hitze und wie gehen wir zukünftig in der Stadt auch mit dem Thema Hitze in Bezug auf die Gesundheit um. Und wir hatten auch schon einen anderen Bereich, nämlich der Bereich der sexuell übertragbaren Erkrankungen. STI-Beratungsstelle. Es gibt aber noch einen Bereich, den haben wir jetzt noch nicht beleuchtet. Das ist die Lebensmittelbelehrung. Kannst du dazu uns noch was erzählen?
Ja, klar. Es ist so, wenn man mit Lebensmitteln sozusagen dienstlich zu tun hat, dass man Lebensmittel, Speisen und so weiter verkauft, benötigt man in Deutschland laut dem Infektionsschutzgesetz eine Belehrung. Diese Belehrung beinhaltet, wann man zum Beispiel nicht mit Lebensmitteln umgehen sollte, wenn man zum Beispiel selber eine Durchfallerkrankung hat, dass man dann keinen Kontakt zu den Lebensmitteln hat, die man dann verkauft, um eben auch da keine Weiterverbreitung von Krankheiten zu ermöglichen, dass man eine gewisse Hygiene an den Tag legen sollte, bevor man in Kontakt mit den Lebensmitteln kommt. Das sind alles Teile der Belehrungen. Die Belehrung findet sowohl in Präsenz bei uns hier im Amt statt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass man es online durchführen kann, dass es für jeden irgendwo eine Möglichkeit gibt, sich dieser Belehrung zu unterziehen. Mhm.
Und die Belehrung heißt, es ist ein Film, der einem Anleitungen dazu gibt, wie man sich entsprechend angemessen verhält.
Richtig, genau. Mhm.
Und das kommt für Bereiche zum Beispiel in Frage, wenn ich in einer Bäckerei arbeite oder in einem Restaurant auch?
Überall da, wo ich mit Lebensmitteln in Kontakt komme, die dann sozusagen weitergegeben werden, ja.
Okay. Was ich mich eben vor dem Interview gefragt habe, Anja, wenn du jetzt hier in mein Büro beispielsweise kommst, bist du ein Mensch, der sehr auf Hygiene bedacht ist oder wo du auch schon jetzt ein Auge drauf hast? Wie habe ich hier meine Sachen hingelegt? Oder bist du eher so, ach, die Türklinke, die packe ich durchaus noch an, weil es ist wichtig, wenn ich noch ein paar Erreger mehr mitnehme, um meine Abwehr zu stärken?
Also ich muss sagen, ich trenne da relativ klar zwischen privat und dienstlich. Also Büros oder Ähnliches, da denke ich ehrlich gesagt ganz wenig drüber nach, weil, wie du es auch gesagt hast, ich finde ein gesundes Maßen von Kontakt mit Keimen ist total wichtig. Allerdings muss ich gestehen, wenn ich zum Beispiel zu meiner Hausärztin gehe oder sonst mal beim Arzt oder im Krankenhaus bin, dann gucke ich schon. Dann fällt mir auf, das könnte nicht so ganz in Ordnung sein und da könnte es ein Problem geben. Aber bisher habe ich mich da immer noch zurückgehalten, weil ich da auch versuche, zwischen privat und dienstlich zu trennen. Ich muss auch sagen, meine Mutter lebt in einer Senioren-WG. Auch da sind manchmal Dinge, wo ich denke, aber auch da versuche ich mich immer bis jetzt erfolgreich zurückzuhalten. Merke aber schon, dass die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort in der Senioren-WG arbeiten, mich immer kritisch beäugen und doch versuchen, sich an alle Regeln zu halten, wenn ich im Dunstkreis bin.
Das ist ja auch verständlich.
Anja, wir haben ja Corona-Pandemie erstmal bewältigt. Corona ist nach wie vor noch ein Thema und da, man hört nur nicht mehr so viel davon. Wenn du jetzt mal so einen Ausblick auf das nächste Jahr oder die kommenden Jahre geben magst, worauf haben wir uns einzustellen? Meinst du, sowas wird nochmal wiederkommen können oder gibt es irgendwie andere Szenarien, womit sich ein Infektionsschutz im Gesundheitsamt jetzt auch beschäftigen muss?
Also letztendlich, meine Glaskugel habe ich heute zu Hause vergessen, deswegen ist es etwas schwierig zu beantworten. Es letztendlich kann die Antwort gehen von bis. Also es kann gut sein, dass wir die nächsten Jahre mehr oder weniger in so einem normalen Modus, wie wir jetzt gerade sind, weiterfahren können. Es kann aber genauso gut sein, dass die nächste Pandemie uns überrascht, so wie uns die Corona-Pandemie doch relativ auch überrascht hat. Letztendlich muss man aber sagen, wir sind durch die Corona-Pandemie echt weit vorangekommen. Wir wissen noch viele Dinge aktuell, wie wir es zu bewerkstelligen haben, haben viel gelernt, wo wir uns verbessern können, schreiben das auch alles gerade brav zusammen, damit wir jetzt zwar noch aus dem Gedanken sozusagen da schöpfen können. In ein paar Jahren hat man sicherlich schon wieder einen Teil aktiv zur Seite gedrängt. Deswegen schreiben wir alles auf, damit wir für die nächste Situation gerüstet sind.
Dankeschön. Das klingt ja das auf jeden Fall schon mal ein wenig beruhigend, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du heute hier warst und so viel über den Infektionsschutz erzählt hast, was ja auch wirklich ein spannendes Thema ist.
Dankeschön, Anja Benninghoff.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.